Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, Episode 225. Mein Name ist Gabriel Rath, Rostocker Jung, verheiratet, Vater von 3 Töchtern und sehr beschäftigt mit der Frage, wie können wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten. Ich darf hier seit 2018 mit interessanten Menschen darüber sprechen, wie neue Experimente uns dabei helfen zu lernen. Und mein heutiger Gast hat sehr viel mit mir und auch mit meiner Heimat zu tun. Wie ihr wisst, bin ich ja in Rostock und beschäftige mich auch viel mit der Frage, wie man hier oben in Mecklenburg-Vorpommern neue Arbeitswelten reinbringen kann und entwickeln kann. Und mein heutiger Gast, Nico Gramenz, kommt auch wie ich aus MV, nämlich von der Insel Rügen. Und er hat einen ganz beeindruckenden Weg hinter sich, ist aus MV raus, so wie das bei mir auch war. Wir reden auch darüber, warum das eine gute Idee ist, auch mal rauszukommen. Er hat dann bei der Bundeswehr gearbeitet, hat auch in Auslandseinsätzen Angst und Herausforderungen kennengelernt und ist dann über Siemens am Ende des Tages zu einer Startup-Institution, die ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr euch mit diesem ganzen Startup-Ökosystem beschäftigt. Er hat nämlich in Berlin die Factory geleitet, also eine Location, an der wirklich viele bedeutende Startups in Berlin zusammengearbeitet haben. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema Coworking, denn Nico hat gemeinsam mit seinen beiden Partnern Project B gegründet und Project B hat eine wunderbare Idee. Es geht um Workation, dein Büro, wo immer du willst. Entdecke die Welt, während du arbeitest. Das ist das Motto. Und man baut jetzt also neue Orte für Zusammenarbeit, nicht nur auf der Insel Rügen. Dort gibt es also auch diesen wunderbaren Co-Living Space, den man schon sehr früh ins Leben gerufen hat. Man schaut sich also ganz Europa an, getreu dem Deichkind-Motto, denken Sie groß. Ein wunderbares Gespräch von New Worker zu New Worker und auch von Podcaster zu Podcaster. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Nico endlich da ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
Moin aus Berlin. Schön, dass ich da sein darf.
Heute mal in Berlin oder wie oft bist du in Berlin? Du bist ja eigentlich mehr in MV auch unterwegs, ne?
Ja, genau. Wir haben auch eine Wohnung noch in Binz auf Rügen jetzt. Das ist jetzt ja wichtig, weil ich da zurück hin bin. Und grundsätzlich haben wir viele fantastische Orte, wo wir jetzt versuchen, die Leute miteinander zu vernetzen und auch die Region miteinander zu vernetzen. Deswegen bin ich sowieso sehr viel unterwegs und freue mich auch ab und zu in Berlin zu sein.
Schön, dass du da bist. Du bist ja auch Podcaster, haben wir gerade schon festgestellt. Aber wir fangen mal vorne an. Ich habe ja hier eine Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht ja das Intro ein. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, 10 Jahre alt ist sie, was du eigentlich so machst.
Oh, das ist, aber die Aufgabe habe ich mir selber mal gestellt, als ich bei Siemens gearbeitet habe, weil mein Kind dann, mein Sohnemann, der ist jetzt 10, da habe ich damals nämlich überlegt, wie erkläre ich dem, dass ich Strategieleiter bin? Was ist denn eigentlich Strategieleiter? Das war ich nämlich damals bei Siemens und dachte auch, das muss man ja irgendwie erklären, weil den ganzen Tag vorm Computer sitzen, das machen ja relativ viele. Also was ist irgendwie das Ziel, glaube ich, dahinter, was man erreichen will? Und ja, was wir machen bei Project B ist letztendlich, dass wir Orte bauen, an denen viele verschiedene Menschen zusammenkommen können und dann die Probleme, die die vielleicht alle haben, gemeinsam lösen, weil wir glauben, dass es solche Orte einfach gar nicht mehr gibt. Und früher hat man die gelöst, indem man in eine Fabrik gelaufen ist oder früher hat man gesagt, Achtung, wir verdienen Geld dadurch, dass wir alle in Städte laufen und dort Sachen bauen an einem Fließband. Und heutzutage ist das Coole, das muss gar nicht mehr in einer Fabrik und am Fließband funktionieren, sondern irgendwie kann heutzutage jeder Probleme lösen, nämlich eben durch Technologie oder durch Computer und Ja, da versuchen wir Menschen zu helfen, dass sie sich das trauen. Und sowas traut man sich nicht aus der Ferne, sondern das geht am besten, wenn man sich nicht allein fühlt und nicht einsam fühlt und ängstlich fühlt, sondern in so gemeinschaftlichen Räumen. Da erzählt man sich, welche Probleme es gibt. Und dann guckt man, ob man die lösen kann. Und der eine oder andere, das kennt ihr ja auch aus, weiß jetzt gar nicht, Kindergarten oder Schule, kann die eine Sache oder die andere Sache, und wenn man das zusammenpackt, dann glauben wir daran, dass man da erfolgreicher ist.
Und das erklären wir nachher den Erwachsenen auch nochmal, was das ganz genau bedeutet und wie groß ihr das mittlerweile auch macht. Aber vielleicht gibst du uns mal ein bisschen Background zu dir. Wo kommst du eigentlich her? Genau. Wie bist du so aufgewachsen?
Genau, ich bin original Rüganer, 79 geboren, schon lange her, hab das auch aus heutiger Sicht, guckt man ja mal zurück, und auch super genossen, da auf der Ostseeinsel groß zu werden, regelmäßig eigentlich dreimal gehäutet im Sommer am Strand regelmäßig gewesen. Aber dann ging ja immer mehr der Ernst des Lebens los, und dann ging es ja so rum, was soll beruflich passieren, nochmal nach dem Abi. Das war eigentlich so ein bisschen die Botschaft, wo wir heute auch hinwollen. Nach dem Abi, dann such dir mal was Sicheres, Jung, und dann, wenn du was Sicheres haben willst und was Vernünftiges, dann musst du ja wohl die Insel verlassen. Und dann war eine der ersten Optionen, irgendwie Bundeswehr zu machen und Offizier zu machen. Und Jahre später bin ich dann in Afghanistan gelandet als Offizier, und irgendwie so, das ist ja schon irgendwie seltsam, ne? Wenn man sich sagt, die Eltern empfehlen einem, mach mal was Sicheres, finde mal einen guten Job, und plötzlich ist auch Militär so eine erste Option. Also wie viele Optionen gibt's denn eigentlich, wenn Militär eine der ersten Optionen ist? Und dann bin ich halt Bundeswehroffizier geworden, habe dort Wirtschaftsingenieur studiert, MBA auch noch gemacht, und vor allen Dingen aber, und das ist ja nicht der Kern, viel kaltes Wasser erlebt, weil ich aus meiner Komfortzone raus musste und so dieses Führungsding als introvertierter Abiturient da relativ früh erfahren habe, was mir gut getan hat, glaube ich. Und dann eben diese ganzen Führungsstationen machst du dann mit. Und
Afghanistan kannst du uns natürlich gerne mal erzählen, was du da erlebt hast.
Also du wirst ja viel ausgebildet in dem ganzen Thema, ne? Deswegen ist ja, bei mir ist immer so, dass ich einfach schaue, Mensch, jetzt habe ich echt viele Infos gekriegt und viel geübt. Und dann hat man ja eigentlich so ein bisschen den Trend, trotzdem Schiss zu haben, ob man das macht oder nicht. Und dann kommt bei mir relativ schnell dieses Verantwortungsgefühl durch und denke so, na, bevor jemand anderes hingeht, gehe ich jetzt hin, weil ich bin ja verantwortlich. Und ich habe als Offizier, hast du ja dann auch eine gewisse Verantwortung für Menschen dann auch. Und dann war klar, ich lasse die da nicht alleine hingehen, sondern ich bin dabei. Und dann waren wir an diesem typischen Logistikstandort Mazar-e-Sharif im Norden, 3000 Leute. Und der ist quasi so Logistik-Hub für alle anderen Standorte. Und da waren wir 6 Monate. Ne? Oder wir als Offiziere ein bisschen früher und ein bisschen später raus. Ein bisschen früher rein, ein bisschen später raus. Und die Belastung entsteht eigentlich dadurch, dass du durchweg in dieser Rolle bist. Ne? Also ich sage mal, zu Hause schaltest du irgendwann ab oder bist in der Familie oder bist... Und da ist die Belastung eigentlich, und das habe ich im Nachhinein erst gemerkt, dass ich wieder am Strand war, dass du, als ich es mehr gehört habe, dass da eigentlich die Klimaanlagen und die Flugzeuge die ganze Zeit waren. Ne? Und diese permanente unterbewusste Angst, dass da ja gleich was passieren könnte. Ne? Und das war eigentlich der Stress. Und natürlich haben wir tatsächlich auch militärische Auseinandersetzungen gehabt, diesen Distanzen, die wir da ab und zu zurückgelegt haben. Aber das war eher was, wofür man trainiert war. Der große Stress war für mich eigentlich, ganze Zeit Vorgesetzter zu sein, Ansprechpartner und irgendwie diese Rolle ausfüllen zu müssen. So, und genau, das war Afghanistan.
Hattest du auch mal Angst?
Ja, klar. Also die Frage, also nochmal, das ist ja gar nicht schlimm. Also ich habe auf jeden Fall Angst gehabt. Das Problem ist eher gewesen, dass du niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst. Na, also es gibt einen Militärpsychologen und einen Pfarrer, das war gut, dass es die gab, weil man mit denen sich ab und zu mal unterhalten konnte. Gleiche Ebene gab es insgesamt vielleicht 20, 30 Leute da im Camp, ne? Deswegen, und dann weiß man auch, wer kämpft mit welchem Problem. Deswegen, also gute Frage, ja, auf jeden Fall.
Darüber redet man ja nicht, ne? Angst, das macht man so mit sich aus, aber gehört ja auch zur Arbeit unter Umständen, ne? In dem Fall ja zu der Arbeit, die du dort gemacht hast. Und wir reden ja auch viel über Emotionen mittlerweile in der Arbeitswelt. Ist vielleicht auch heute ein bisschen besprechbarer schon geworden, weil das einfach immer mehr Leute auch so ein bisschen in die Diskussion mit einbringen.
Ich glaube, es ist ein Lösungsansatz, Gabriel, wenn ich nochmal unterbrechen will. Ja. Aber das ist ja der Lösungsansatz. Ich kam zurück und hatte tatsächlich das es war ja 2007 noch keinem bekannt, posttraumatische Belastungsstörung oder sowas. Und ich habe halt gemerkt, dass ich schon, wenn da irgendwo ein Feuerwehrknaller oder sowas losgeht, Feuerwehrknaller oder sowas losgeht, da irgendwelche Erinnerungen habe. Und das Einzige, wie ich das bewusst verarbeiten konnte, war da mit Leuten drüber zu sprechen. Das habe ich gemerkt, dass es mir das gut tat. Und eigentlich sehr interessant, wenn man das als Muster merkt, dass das, also ich hatte da jetzt, ne, ich würde sagen, nichts Diagnostiziertes, aber schon eine Anspannung, die man mitnimmt. So. Und dass du darüber redest, hilft dir, sie komplett abzulegen. Und ich glaube, das kann man übertragen. Ich glaube, das kann man gut übertragen in viele andere Bereiche.
Was natürlich auch an der Bundeswehr interessant ist, ist die Organisationsweise, dieses streng Hierarchische. Gab es aber auch Räume, wo sowas Ähnliches wie Selbstorganisation auch denkbar war? Also es gibt ja so ein berühmtes Buch, Turn the Ship Around. Da geht es ja um einen Admiral, der gesagt hat, wir machen das jetzt hier mal anders auf diesem Schiff. Ich habe darüber noch nicht viel gehört, aber ich frage mich das gerade, ob das auch in der Bundeswehr agile Einheit vielleicht sogar gibt. Ist sowas, gibt sowas?
Ich glaube, es gibt, also gerade das Prinzip innere Führung habe ich in der Wirtschaft lang vermisst. Also das, was mir beigebracht wurde, weil nämlich genau diese Vorurteile über die Bundeswehr existieren, also was Führungssystematik anging, hat die Bundeswehr sehr viel investiert und ist sehr weit vorne mit dabei. Also was Beziehungen, Zuhören etc. angeht, war das viel fortschrittlicher als der Kasernenton, den man von außen wahrscheinlich annimmt, dann da ist. Es gibt aber unterschiedliche Situationen, auch dafür wurden wir ausgebildet, wo vielleicht eine Diskussion nicht so viel Sinn macht. Und dann vielleicht noch mal als großes Thema, was ich hinwerfen möchte, es gibt halt unterschiedliche Kulturen von Armeen auch. Und die amerikanische ist, dass sie dir was und wie erklärt. Und da gibt es dann halt keine große Diskussionsgrundlage oder Agilität. Und wir sind so ein bisschen, das Wie dürfen wir selber. Das ist deine Freiheit, die man da hat. Und im Israelischen ist auch was und wie. Dass die israelische Armee halt, warum? Weil die größten Veränderungsprozesse, ne? Also in Israel eben passiert sind, weil ich einfach nicht über Krieg geredet habe, sondern ihn täglich erlebe. Und dann muss ich alle Menschen, die da sind, in den Problemlösungsprozess mit einnehmen und kann nicht sagen, ich weiß ja alles besser, weil die Veränderung, die vor mir sitzt oder die Situation, die vor mir ist, kann ich vielleicht gar nicht so einschätzen. Und es ist besser, wenn sie mehrere Leute einschätzen kann.
Und du verfolgst jetzt mit Sicherheit ja auch den Einsatz der Fregatte Hessen, die sich gerade da auf den Weg gemacht hat ins Rote Meer. Das verbindet einen dann auch, schätze ich, ne? Also du bist ja jetzt aktuell nicht mehr bei der Bundeswehr, aber ich kann mir vorstellen, dass das immer noch natürlich von großem Interesse ist, oder?
Jetzt, also sogar über die Fregatte oder das, was da jetzt auch gerade passiert ist, also auch tatsächlich militärische Aktion, bewegt mich grundsätzlich ja jetzt gerade die Situation, weil ich bin 1998 zur Bundeswehr gekommen, nachdem die ersten Einsätze auf dem Balkan losgingen. Aber ganz klar, Achtung, warte mal hier, dieses kalte Krieg-Ding ist jetzt nicht mehr ganz so das Szenario, aber hier passiert schon nichts und bei Einsatz darf jeder Ja oder Nein sagen. Und dann haben wir tatsächlich an der Offizierschule in Dresden und auch überall noch Rot gegen Grün gegen Blau gelernt. Aber ganz klar, da sind immer noch diese alten Bücher, die gar nicht mehr kommen werden. Also Panzer gegen Panzer. Und es war klar, das wird doch alles Cyber und IT gegeneinander. Das ist alles Quatsch, das brauchst du nie wieder. Und dass das tatsächlich in der Logik, ich dir jetzt an den Karten, die da Ukraine und Russland immer wieder gezeigt werden, ich dir das erklären kann, dass ich es mal irgendwann brauche, das hätte ich niemals gedacht und es bewegt mich total. Und ich glaube, und deswegen, ich betrachte das ja auch immer so ein bisschen aus der politischen Sicht, da geht so mein erstes und mein letztes Kapitel, kommt da gut zusammen, dass wir dieses Kriegsbewusstsein brauchen, um Krieg zu verhindern oder vorzubeugen. Also diese Kriegstüchtigkeit, die jetzt sehr, sehr militaristisch klingt, aber dass wir viel mehr Bewusstsein für diese Situation brauchen. Und da kann ich natürlich dazu beitragen, indem ich dann auch erzählen kann, was ich damit meine. Ne? Also ich meine damit eben nicht, dass wir halt große Kriegsfans werden, aber schon zu überlegen.
Man kann es nicht ignorieren, ne? Was da einfach passiert.
Der schwedische Minister, der hat irgendwas gesagt, wer bist du, wenn der Krieg kommt? So, und lass die Frage mal wirken. Ne? Und das, ich hatte in meinem Berliner Setup hier, da war jemand aus Libanon, der gerade hierher geflüchtet ist nach der Explosion damals, der hat gesagt, okay, dann geh ich jetzt als nächstes nach Dubai. So, für uns ist es aber hier unsere Heimat. Also er hat seine schon verlassen und war bereit, den nächsten Schritt, nachdem er nach Berlin gekommen ist, wow, was ist denn hier los? Jetzt ist auch Krieg und so. Dann gehe ich halt weiter. Aber was ist denn unsere Option? Gehen wir dann alle weg? Also, ne, und das ist ja eine Diskussion, da haben wir gedacht, mit der müssen wir uns in unserem Leben nicht auseinandersetzen.
Und das polarisiert natürlich auch das Thema in Deutschland. Da geht es ja auch darum, sollen wir die Ukraine unterstützen oder nicht und womit vor allen Dingen auch. Und also wir haben ja hier in Rostock zum Beispiel auch Montagsdemonstrationen, wo dann einige gegen den Krieg sind, aber ich meine, wer ist nicht gegen den Krieg? Wer möchte schon Krieg? Ne? Also die Frage ist aber eher, was tut man jetzt? Also wenn jetzt zum Beispiel Russland einfach uns abhört, was macht man denn? Man kann sich nicht komplett raushalten. Ja, es hat ja auch direkte Folgen auf uns. Aber das ist wahrscheinlich nochmal ein eigener Podcast und uns interessiert auch nochmal, wie dein Weg dann weiterging.
Genau, also nach Afghanistan tatsächlich, also vielleicht, weil du bei Afghanistan nachgehakt hast, sage ich auch, warum ich die Bundeswehr verlassen habe, weil ich eigentlich Sachen, die ich gerne mache, dann auch weitermache. Ich wollte unbedingt Lehrer werden in Kabul und wollte das, was ich gelernt hatte, wollte ich eigentlich weitergeben, weil ich dachte, das ist jetzt noch nicht nachhaltig genug. Cool, dass alle überlebt haben, das ist ja das Wichtigste, ne? Dass du die Leute nach Hause bringst und alles gesund ist. Und dann dachte ich aber, irgendwas Nachhaltigeres muss ich noch machen, also außer grüne Ampeln und alle haben überlebt und wollte Lehrer werden. Und das war, dafür war ich zu jung. Auch, ne? Und da habe ich so gedacht, warte mal, ich könnte das aber am besten, glaube ich. Und meinetwegen stelle ich noch jemanden Älteren neben mich, der das, und das fand ich auch mit dem Prozess, wie das HR-technisch in der Bundeswehr lief, fand ich irgendwie uncool und habe mir gedacht, okay, welche Alternativen gibt es eigentlich? Und dann habe ich gedacht, das ganze Wirtschaftszeug, was ich ja da auch sowieso studiert hatte, was man auch in der Bundeswehr sehr gut nutzen konnte, also ich habe mit meinem MBA die Kompanie geführt, ne, also mit KPIs und so, das habe ich einfach genutzt, gedacht, so, das kannst du wie einen Betrieb führen, ist eigentlich ganz interessant, das mal zu probieren, hat sich auch gut, hat auch gut funktioniert. Aber dann, deswegen habe ich dann die Bundeswehr verlassen eben nach 12 Jahren und bin dann zu Siemens gegangen, in die Industrie, um mal richtig zu verstehen, was dann das bedeutet, wenn man Kosten nicht nur plant, sondern sie auch ausgibt und dann auch fühlt. War Assistent beim CEO und dann relativ schnell Produktmanagementleiter in dem Mobilitätsbereich, gerade ein ganz spannender Bereich, weil der natürlich damals ging Uber und Co. gerade los. Das war so 2010, 2012. Und genau, dann Produktmanagement für internationale Signaltechnik, auch tolle Akquisitionen mitgemacht, wo wir dann auch in Nordamerika, Australien, Spanien, UK plötzlich in den Märkten drin waren, viel interkulturell kennenlernen dürfen. Das war ganz tolle Zeit. Und irgendwann dann eben digitale Transformation auch bei Siemens angekommen, dafür verantwortlich. Und dann war klar, Technologie, Prozesse können wir mit viel Geld, können wir besser als alle anderen, also groß Richtung Nummer eins auch immer, ne, der Anspruch. Mhm. Und da war's, das war toll, weil natürlich, wenn du viele Mittel hast, kannst du auch wirklich, wirklich was schaffen. Also IoT, Plattform etc., da waren wir richtig, richtig gut. Aber das Thema Menschen und wie kriegen wir es dann hin, eben das vielleicht bei 1000 Leuten auch 1000 mitdenken in der Problemlösung und nicht alle nach oben gucken und sagen, hoffentlich hat der Chef oder die Chefin eine Antwort. Das war als Stratege natürlich auch Transformation. Ne? Und haben wir uns viele Sachen angeguckt. Ich hatte auch nochmal Wirtschaftspsychologie studiert dann und habe dann auch geguckt, welche Institutionen gibt es denn eigentlich, die das schon können oder wo gibt es denn sowas, wo wir von lernen können. Und dann bin ich in die Factory gekommen. Das ist ja hier der Coworking Community Space in Berlin, wo eben Schule, Universität, Unternehmen, Startups und eben auch hier Künstler mit drin waren. Und da dachte ich so, was für ein verrückter Ort, in dem du eigentlich gar nicht planbare Lernsachen, also Lernziele verfolgen kannst, sondern du kriegst halt irgendwas mit, was du nicht dachtest, dass das deinen Horizont erweitert. Und das, dieses Serendipity, das fand ich total faszinierend, weil ich dachte so, okay, wenn die Welt immer komplexer wird, dann ist das so ein Ort, wo du eigentlich die Leute ab und zu mal hinschicken musst und mit der Freiheit, wenn sie Bock drauf haben, ne, dann sollen sie da hingehen und das ist doch ein cooler Lernort und fand das immer faszinierender und habe dann aber auch da angefangen zu sagen, Leute, ihr ignoriert komplett die Bedürfnisse von so jemandem wie Siemens, weil der transformiert sich langsamer, das muss anders funktionieren und da war der Gründer der Factory, der wollte dann immer einen Mark Zuckerberg von Deutschland suchen und ich habe gesagt, so Mensch, Mark Zuckerberg ist cool, aber stell dir vor, du findest ihn nicht. So, was hast du dann geschafft? Ne? Und sind alle, die da irgendwie durch diese Transformation durchgehen müssen, zum Beispiel in Siemens oder zum Beispiel andere Unternehmen. Und da haben wir uns gezofft und haben aber gemerkt, wir haben eine gute Energie, was das Thema angeht. Also auch irgendwie so halbwegs die gleiche Richtung. Und dann hat er mir das Angebot gemacht, dass ich da CEO werde und dann bin ich das 2019 geworden und bin quasi da in Berlin für eine ganz verrückte neue Welt plötzlich verantwortlich gewesen. Habe mal am dritten Tag McKinsey begrüßt, Taz-Interview gegeben, in dem ich verkürzt dargestellt wurde, als Hierarchien haben keinen Nutzen. Habe ich gerade auch nochmal gepostet, deswegen fällt es mir gerade ein.
Schöne Headline.
Also diese ganze neue Welt auch richtig schön, auch wieder mit kaltem Wasser kennengelernt. Und ja, weiter viel gelernt.
Und viele bekannte Startups sind da auch ansässig gewesen oder immer noch, ne?
Das war eigentlich der Punkt, auch so ein bisschen genau, wichtiger Punkt. 200 Startups insgesamt und bekannte Gorillas ist da mit entstanden eigentlich, ne? Die Quick Delivery Food Kette, waren bis auf glaube ich, Höchststand war 4 Milliarden Bewertung oder 6 Milliarden Bewertung. Also es ging total schnell, die waren nur zu 5. und dann zu 20. und dann plötzlich war, okay, wir brauchen schnell ein neues Gebäude und so. Ne? Das war also wirklich verrückt, die Geschwindigkeit, die da losging. Aber man hat, also bei mir ging dann los, okay, warte mal, das kann so schnell passieren. Ich könnte das nicht steuern, aber ich konnte mir das angucken parallel, fand ich total spannend. Und warte mal, was geht denn hier eigentlich ab? Das hat doch für die Region oder für Berlin ja totale Auswirkungen, wenn hier so Startups entstehen. Und da war ja so, Mensch, es ist ja mehr als nur ein Ort, 14.000, insgesamt 40.000 Quadratmeter über mehrere Standorte. Es ist ja mehr als ein Ort. Es ist ja irgendwie dieses Ökosystem, wie es ja auch damals schon so fremd hieß, was man sich ja so schlecht vorstellen konnte, aber verschiedene Disziplinen, die da irgendwie zusammenkommen. Und in so einem Ökosystem wachsen also Unternehmen. Das ist doch wie Regionalentwicklung eigentlich. Also eigentlich cool. Und vielleicht kann man das irgendwie gebrauchen, auch bei uns in der Heimat. Da kamen zum ersten Mal solche Ideen auch auf. Ne? Also ist das nicht ein Regionalentwicklungshebel, der nicht nur in Großstädten funktioniert, sondern vielleicht auch woanders.
Und wie hast du so auf MV, also Mecklenburg-Vorpommern, geschaut in deiner Abwesenheit? Ich war ja auch ein paar Jahre weg. Also ich bin ja 80 in Rostock geboren und dann, so wie eigentlich fast alle, irgendwann auch mal rausgegangen. Die Welt ist dann doch sehr klein da oben, auch wenn sie schön ist, aber sie ist dann doch sehr klein. Und ich war ja in Hessen und dann in Hamburg und bin dann ja auch zurück und habe immer so ein bisschen verfolgt aus der Ferne, was da so passiert. Hab mir auch oft gewünscht, dass da mehr passiert. Und als ich dann hinkam, habe ich auch gesagt, ich würde auch gerne mithelfen, dass das hier mehr passiert. Mhm. Und mittlerweile passiert ja auch einiges. Wie hast du da so drauf geguckt,
MV? Also Familie ist immer noch auf Rügen und mein Lieblingsstrand ist immer noch Pora auf Rügen. Also da bin ich auch jeden Sommer und bin da immer lang gegangen und habe gedacht, Mensch, jetzt hast du schon so viel gesehen von der Welt, ne? So, auch den Blick darauf. Und dann immer überlegt, na, wie kann ich denn hier andocken? Und aber bei mir auch im Kopf noch diese Vorurteile gespürt. Also warte mal, im November biegst du links ab und brauchst rechts nicht gucken. Ne? So dieses war immer so meine Vorurteile, die und da ist auch schlechtes Wetter. Natürlich ist in Berlin auch schlechtes Wetter und in Hamburg ist auch schlechtes Wetter. Und am Tag, wenn die Sonne scheint, ist nichts schöner als der Strand im November. Ne? Das ist dieses, aber diese Blicke von außen waren immer so, ich habe mir das so zurechtgelegt. Und dann war aber immer mehr die Überzeugung, du musst jetzt irgendwas beitragen, du musst irgendwas zurückgeben. So, und das muss man ja nicht dadurch, dass man da zurückzieht oder sondern erstmal überlegt, wie kann ich grundsätzlich was hin. Und da hatte ich tatsächlich überlegt, wie kann ich so eine Factory eigentlich irgendwie nach Mecklenburg-Vorpommern bringen. Also so ein Konstrukt. Und dann kam aber die Pandemie. Da haben wir auch nicht vergessen, also wir waren auf Expansionskurs und dann war aber klar, so ein Kurs, ich habe so ein tolles Gebäude, so ein Riesengebäude und da zahle ich einen Mietvertrag für und dann versuche ich dann irgendwie Menschen zusammenzubringen. Das soll ja irgendwie als Unternehmen laufen und dann hast du natürlich große Probleme, wenn keine Menschen kommen dürfen. Ne? Und das war natürlich echt total anstrengend und deswegen haben wir für uns damals auch im Management natürlich alles untersucht, was ist denn eigentlich der Wert, wenn du das Gebäude wegnimmst? Also die Community. Das, was ist eigentlich der Wert und was kommt da raus? Deswegen auch Regionalentwicklungs-Startups, welche Verbindungen sind da eigentlich, auf der Basis du eigentlich was erreichen kannst? Und das ist spannend. Dann haben wir uns nämlich dieses Community as a Service nämlich dann ausgedacht, darauf basieren und sagen, Achtung, was müsste man eigentlich machen, wenn man Menschen zusammenbringt? Und folglich war auch diese Kombination klar, wenn der Ort ist sizable, also unterschiedlich gestaltbar. Ne? Du kannst den unterschiedlich groß machen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja dann jetzt wirklich auch außerhalb der Stadt möglich. Und du musst halt gucken, dass du möglichst wenig Miete zahlst, damit du auf Menschen dich konzentrieren kannst. Also du musst ein Geschäftsmodell finden, wo du dich auf die Menschen und das Zusammenbringen der Menschen konzentrieren kannst. Also wenn du das immer nur machst, Leute reinlassen in deinen Coworking-Space, damit er voll ist, dann wirst du kein Coworking oder Community Building machen, sondern wirst du halt einfach Schreibtische anbieten. Ne? Und das war dann so der Blick von außen. Ich würde gern. Und dann habe ich Hannes und Toni oder Hannes getroffen in Potsdam, der nicht wusste, dass ich von Rügen kam und hatte mich bei so einer mittelständischen Brandenburg-Vereinsnummer, wo ich eine Rede über Innovation gehalten hatte, angesprochen, gesagt, Mensch, wir haben da oben, bauen wir so ein Vacation-Ding. Das war auch schon 21 oder 22. Und auf Rügen sagt er, und ich so, weißt du, wie auf Rügen? Aber du weißt ja, dass ich von Rügen komme. Wusste er nicht. Und ich so, ist ja witzig. So. Und dann dachte ich so, okay, dann gucke ich ab und zu mal vorbei und unterstütze dann so ein bisschen auch. Ich hatte sowieso die Idee mit Rügen, also es passt ja ganz gut. Und dann wurde das immer konkreter. Und dann war klar, Achtung, was brauchen wir denn eigentlich, wenn wir MV nach vorne bringen wollen? So mal richtig schön die 20.000 Meilen View und super arrogant. Ne? Warte mal, Unternehmertum, wenn wir es weitermachen wollen, dann müssen wir Unternehmertum Know-how haben in jedem Schritt. Also haben wir Hero Founders ja auch in Rostock gegründet als Company Builder, als Tool, damit jeder sich traut, wenn er sich nicht, also wenn die Person sich nicht traut, dass man weiß, wir haben ja ein riesen Partnernetzwerk in Mecklenburg-Vorpommern, viele tolle Unternehmen, die müssen halt irgendwie in Anführungsstrichen ja nur verfügbar sein. Aber wenn eine Bibliothek voller Unternehmen verfügbar ist, dann ist ja noch die Frage, wo ist diese Bibliothek? Und jetzt bin ich bei deiner Tochter und bei der Erklärung von vorhin. Solche Orte und die Probleme, über die man spricht, die entstehen nur, wenn ich so einen Ort habe. Also, ne, also ich öffne mich nicht, sondern ich brauche halt irgendwie einen Anlaufort.
Im Rahmen, ja.
Genau, und das war gestern die Kneipe oder sowas und gerade auch im ländlichen Raum ist schwierig und deswegen war es natürlich die Idee, dann das, was in Lietzow toll aufgebaut wurde von Hannes und Toni, dass wir dann plötzlich da diesen Moment hatten in Prora mit einem Entwickler gesprochen und dann waren wir in diesem Hotel und dann so, Mensch, dieser Meetingraum, warum ist hier nichts los? Naja, wir konzentrieren uns erstmal auf die Touris so und wir nicht auf Business. Ne? Und ich habe gesagt, naja, ich kenne ein paar Business-to-Business-Kunden, das organisiere ich euch, dass ihr 2-3 Events macht. Und dann war die Idee da, warte mal, warum machen wir hier nicht eigentlich diesen Coworking Space drin und machen das nicht in ganz vielen Hotels und verbinden die Regionen miteinander, damit die Transformation vorwärts geht. Und dann war klar, nach der Factory geht Project Bay und Hero Founders als Company Builder in Mecklenburg-Vorpommern los. Und ja, jetzt bin ich nicht nur mit den Gedanken, sondern ja auch mit dem Herzen wieder in der Heimat. Und ganz viel vor allen Dingen Vorpommern-Rügen. Ne? Also es ist ja unser Landkreis. Und da gucken wir, dass wir auch gerade in der Regionalentwicklung haben wir da relativ viel, wo wir mit den anderen Landkreisen zusammen gucken, welche Schwächen von dem Vorpommern-Rügen-Landkreis können wir ausgleichen durch das Know-how von anderen Landkreisen und was haben wir auch in Vorpommern-Rügen an Themen, die vielleicht für die anderen relevant sind. Ganz normales Vernetzen.
Wir können ja auch nochmal über Coworking Spaces sprechen, genau. Was vielleicht nicht alle wissen. Es gibt relativ viele auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ja sogar ein Coworking Festival, das schon zweimal stattfand und viele Gutshäuser, die auch gedacht haben, lass uns die Räume mal anders nutzen. Was ich aber dann natürlich oft erlebe, ist diese Vermietungsthematik. Also das Community-Building ist gar nicht so einfach und das muss man auch irgendwie können oder kennenlernen, bestenfalls. Ja. Es gibt ja tolle Einrichtungen, tolle Möbel und all das, aber wie wird es zur Community, ne? Und was kann man dafür tun? Ich hatte mal den Tobias Kremkau hier zu Gast, der ja auch tief drin ist in diesem Thema und der sagte eben auch, dieses Community Building, also dieser Gedanke, sich zu vernetzen, der liegt uns vielleicht nicht so per se, also zumindest haben wir das nicht so kennengelernt. Dieser Ansatz dann in Rügen, also auf Rügen mit diesem Co-Living-Angebot, und das können wir ja auch nochmal erklären, was Co-Living eigentlich ist, der ist da schon in eine andere Richtung gegangen, was ich natürlich toll finde, auch als Rostocker.
Das soll halt genau diese Risiken, die du gerade beschrieben hast. Nochmal, ich glaube, wenn du es gut machst und dich gut positionierst mit einem Gutshaus oder einem Coworking Space, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du den Raum voll machst und ein kommerzielles Modell hast, aber du guckst schon sehr viel auf dieses kommerzielle Modell. Und das ist halt so, das funktioniert halt, also genau dieses in der Waage zu halten und gleichzeitig zu sagen, und jetzt kümmere ich mich um die nächsten 5 Community-Events, weil deshalb kommen die Leute ja, weil du sagst, Achtung, ich versuche ja hier genau diesen Mehrwert, nämlich das Vernetzen zu geben, aber der bringt mir gerade gar keinen Euro. Dann lasse ich doch das mal weg, weil das muss ja organisiert werden und dann gucke ich, dass ich halbwegs einen Schreibtisch da drin habe und so und dann kann ich behaupten, ich hätte Coworking und ich hätte auch Community Building, steht ja trotzdem bei allen drauf. Ich glaube, dass du es erfolgreich hinkriegst, weil Dezentralisierung und Stadtflucht und so spricht viel für natürlich auch im ländlichen Raum Coworking Spaces, aber was du ja beschreibst, ist so ein Kulturding und das funktioniert nur, wenn in so einem Flywheel mutige erste Menschen es starten und nicht gleich für alle und dann die ersten Erfolgsgeschichten, diese ganze Brand vielleicht wieder ein bisschen aufhellen und dann wieder neue Leute dazukommen und es sich langsam in Bewegung setzt. Ne? Und man sagt, Achtung, ich muss gar nicht jetzt, das werden wir Vocation, ich habe gestern im Bundesverband PersonalmanagerInnen gesprochen, da kommt immer der Ansatz, das, was du gerade gemacht hast, war ja so ein bisschen auch ostdeutsch, norddeutsche Kultur, ne, so, vernetzen, ich erzähle gar nicht so. Und da bei denen war dieses, was ist denn mein nächstes Tool? Und das nächste Tool muss für 100% meines Teams oder meiner Mitarbeitenden gelten. Nein, individuell gibt es viele, die in Lebensphasen sind, wo das funktionieren kann und die verlassen euch möglicherweise, wenn ihr das nicht anbietet. Es ist nicht wie in der Industrialisierung, wir streichen die Fabrik grün und weil grün gut ankommt, sind alle happy, sondern wir haben jetzt tausende Generationen. Wir haben ganz viele verschiedene Wertschöpfungsarten. Und deswegen ist es ja so schwierig zu sagen, wir haben einen und der ist der CEO und der sagt, wie es jetzt funktioniert. Und das funktioniert eben nicht mehr. Und deswegen zu sagen, flexible Arbeitsmodelle können eine tolle Möglichkeit sein. Und da haben wir halt gesagt, naja, wenn das jetzt sowieso passiert, dann versuchen wir das Kommerzielle auch dadurch auszugleichen, dass wir mehreren Mitarbeitenden von verschiedenen Unternehmen ermöglichen, in mehreren Standorten zu sein. Die wählen dann nämlich selbst, in welchem Standort sie sind. Und diese Freiheit, das musst du als Plattform natürlich, deswegen brauchst du sehr viele Standorte, ne? Also was nützt mir das, wenn ich ein Großunternehmen sagt, ich würde gerne für 100 Mitarbeitende das machen und wir haben 10 Standorte. So, dann sind die 10 Standorte schnell voll und dann ist auch die Freiheit der Wahl nicht so groß und die Abwechslung nicht so groß. Und das heißt, deswegen haben wir jetzt gerade 32 unterschrieben und wollen 150 bis 2026 haben, ganz Europa Standorte haben, wo wir genau in den Hotels sind, um dieses kommerzielle Thema ein bisschen besser zu balancieren und zu sagen, warte mal, wir machen dieses Angebot auch als Benefit. Du hast irgendwie 2000 Euro als pro Mitarbeitende, hast du diese, das ist möglich, wenn du anfängst bei Firma XY, hast du 2000 Euro für Vacation und die buchst du dann im Laufe des Jahres, buchst du die bei Project B und kannst dann aber wählen, ob du 6 Wochen auf in Lizo, Januar, Februar verbringst auf Rügen oder ob du eine Woche auf Mallorca arbeiten willst. So, ne? Das ist also und Urlaub machen willst. Und ich glaube, das ist so das, wo wir versuchen, das kommerzielle Thema zu lösen, um unser eigentliches Warum. Und das ist nämlich die Region miteinander zu vernetzen und zu sagen, Achtung, die Jugendlichen haben eigentlich die Chance, sich einzubringen, nämlich in der Regionalentwicklung und zu gucken, dass sie mit anderen Regionen sprechen und die Lerneffekte dann in die einzelne Region reinbringen. Unser eigentliches Warum umsetzen können. Das ist unser Antrieb, ne?
Also Arbeiten ist natürlich in der Wissensarbeit heute flexibler denn je, orts- und zeitunabhängig.
Ja.
Trennst du Arbeit noch von anderen Dingen oder ist Arbeit immer da?
Oh, schwierige Frage, weil ich irgendwie so da immer, ich bin natürlich durch diese Bundeswehr-Offizierzeit und dann Siemens und dann Factory-Startup-Szene und jetzt sitze ich hier und habe auch kurz nochmal Politik studiert gehabt und so. Aber der Bundeswehr-Offizier ist schon in mir drin, dass wenn du eine Frage stellst, ich dir die gerne mit 0 oder 1 beantworten möchte und tendiere natürlich zu Work-Life-Blending, weil es der heißeste Scheiß ist. Ne? Also zum Beispiel, zu sagen, Achtung, warte mal, ich mache das alles mit totaler Leidenschaft. Ich habe eine Psychologin aber als Frau, die mir schon dann ab und zu mal erklärt, dass dieses Komplett-Abschalten gar nicht so schlecht ist. Ne? Ich habe ganz, ganz viel Leidenschaft, weil ich es vermische, deswegen, also ich, und weil ich dieses Warum für mich habe, deswegen hätte ich natürlich also Impuls sofort Ja gesagt, dass das zusammengehört und ich das gar nicht mehr groß trenne. Und dann spüre ich aber diesen virtuellen, in Anführungsstrichen, Kniebeinhieb von meiner Frau, der dann sagt, Achtung, du hast zu viel Tempo, tut dir das wirklich gut? Und deswegen glaube ich, Midterm, Longterm ist es total sinnvoll, sich diese Freiräume zu geben. Aber auch die berücksichtigen wir ja in unserem Konzept und sagen, Achtung, in dem Weg, den du auch als Mitarbeitende gehst, ne, dass du sagst, Achtung, ich habe die Zeit für die Reflexion und vielleicht muss man ja gucken, wen begleitet man? Also bei der, wie begleitet man? Oder wer begleitet mich? Meine Frau, und die ist ein hilfreicher Spiegel. Aber wenn ich Unternehmen sage oder wenn wir mit Unternehmen sprechen, was müssen die Mitarbeitenden dann können, ist natürlich bei generationsübergreifend. Die einen müssen erstmal lernen, hier mit Videokonferenzen und digitalen Tools umzugehen. Das ist technisch, das ist lernbar. Und das andere ist aber diese Selbstwirksamkeit, das Selbstmanagement. Ne? Also ich habe keine Führungskraft, die mir 100%, also die Führungskraft muss lernen, Achtung, jetzt sind wir Vertrauen. Oh, wow, jetzt mit Vertrauen. Gestern Fabrik habe ich geguckt und jetzt darfst du als System Engineer von überall arbeiten und ich vertraue dir, dass du da auch wirklich arbeitest. Oder warte mal, die Ergebnisse sind mir wichtig oder. Und jetzt kommen wir auch zu deinem Thema. Was ist denn mit der Gesundheit, mit der mentalen Gesundheit, der psychischen Gesundheit? So, und wer beobachtet mich da eigentlich? Also außer ich, mich selbst. Und das kann gut gelingen oder kann aber auch voll in die Hose gehen. So, und das sind natürlich alles so Sachen, da entstehen gerade neue Profile, glaube ich auch, Unternehmensprofile, Mitarbeitendenprofile. Manche werden von AI ersetzt und andere entstehen. Und so Community Management oder Gesundheit, Profile wie oder so psychologische Profile, das sind, glaube ich, Sachen, die gerade neu entstehen, weil wenn ich fern arbeite, wer passt auf meine mentale Gesundheit auf?
Guter Punkt. Mhm. Du guckst dir ja sehr viel an, habe ich verstanden, auch natürlich die technologische Entwicklung. Da wird natürlich auch viel möglich, also auch im virtuellen Raum. Da werden Büros nachgebaut, du kannst dich da treffen mit deinem Avatar. Also theoretisch kannst du da auch alle möglichen Orte dann herstellen digital und die Brille aufsetzen und bist dann halt da. Ist das ein Szenario, das du kommen siehst? Oder sind wir vielleicht auch so ein bisschen als Gegentrend immer mehr doch wieder in der physischen Welt?
So, auch super, super spannende Frage. Tatsächlich ist das auf unserer Roadmap, dass wir sagen, aber aus welchem Grund? Weil man uns häufig, wenn man erstmal nur hört, Project Bay Vacation, denkt man, na warte mal, noch Kapstadt und Bali und noch mehr Reisen ist ja irgendwie für die Umwelt doof. Und also eins könnt ihr sicher sein, wir haben komplett Nachhaltigkeit als Nummer eins Konzept stehen. Nachhaltigkeit heißt halt auch Regionen entwickeln. Da kann ich nicht sagen, Achtung, wir wollen, dass alle für 3 Tage nach Bali fahren. Oder für, das ist definitiv nicht unser Ziel. Und deswegen ist diese Augmented Reality Vision, und ich sehe da immer tatsächlich diese schöne Bucht in Palma, die sehe ich da, ne, wo ich sage so, wow, Prora ist toll, aber diese Bucht in Palma kann ich mir gut vorstellen, in der ich virtuell einerseits auf der linken Seite den Club habe und auf der anderen Seite eine Bibliothek, und die Menschen da drin, die ich da zufällig treffe, sind natürlich genau die Menschen mit ähnlichen Interessen, die ich sowieso, mit denen ich hätte mich connecten sollen. Ich glaube aber, und jetzt sind wir bei dem menschlichen Punkt, ich glaube, es ist erstmal Vision, aber technisch auf jeden Fall möglich. Ich glaube aber, dass es mir trotzdem so...
Also das, was wir bei Minecraft und Roblox und so weiter im Gaming erleben, was unsere Kinder auch immer erzählen, genau, die treffen sich da zufällig, wir haben da also diese Zufälligkeiten, mit anderen, die können miteinander sprechen. Da legt David Guetta dann auf, wirklich... Und in der Arbeitswelt ist das natürlich auch denkbar immer mehr. Ne?
Und wenn sich das vermischt, 100%. Ne? Wir haben ja, die Frage vorher war ja gerade, was ist denn, wenn Arbeit und Leben sich vermischen? Und dann, naja, ich glaube da 100%, und für uns klingt das vielleicht sogar noch verrückter gerade. Ich bin ja auch ein 79er-Jahrgang. Das ist, für uns klingt das gerade verrückter. Mein Sohn ist auch Minecraft-Junkie und führt mich durch ein Hotel und weiß immer, was im nächsten Zimmer ist. Und ich wundere mich immer, wie kann der sich das alles merken? Also, was er da gebaut hat und so.
Ja.
Aber 100%. Ich sehe das genauso, und ich glaube, wir haben aber ja 3 oder 4 Generationen, und da ist dann eine Frage ist, was tun wir? Also mein Punkt davor war eigentlich, Vertrauen aufbauen ist mir noch total wichtig. Also Menschen irgendwie, wir haben vorher gesprochen und haben gesagt, witzig, wie vertraut wir uns sind, obwohl wir uns noch nie begegnet sind. Also weil wir einander folgen bei LinkedIn und uns da so ein bisschen auch schon ausgetauscht haben, aber so auch, und ich glaube, jetzt kommt der entscheidende Punkt, Vertrauen ist ja auch so ein Werteding, ne? Und man spürt auch irgendwie, kratzen wir da an den gleichen Themen und versuchen auch gleich zu bewegen, haben vielleicht auch die gleichen Motive da jetzt mit Mecklenburg-Vorpommern, haben wir ja gerade schon ausgetauscht. Aber das sicherzustellen, deswegen wollte ich gerade sagen, ich komme in diesen Club rein, wo David Guetta auflegt. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie sofort dieses Ansprachemuster hätte. Ne? Also ob ich gleich sagen würde, hey, komm, cool, weil da irgendeiner hat ja organisiert, dass wir hier zusammen sind, und deswegen... Und da brauche ich vielleicht noch diese, aber es kann auch sein, dass es in einem Jahr ganz anders ist, weil wir einfach die ganze Zeit nur solche Muster um uns herum haben, dass man sich daran auch gewöhnt. Hätte ich noch gesagt, ich kann echt viel besser mit jemandem, den ich über eine Zeit lang kennengelernt habe, den ich irgendwie mal getroffen habe und dieses Grundvertrauen aufgebaut habe. Und deswegen brauche ich diesen physischen Raum. Ne? Das ist diesen Raum, wo ich mich wirklich getroffen habe, wo vielleicht auch mal nichts abgeht, nichts kommt, sondern ich einfach Zeit habe zu sagen, also falls du nachher zum Mittag gehst, wollen wir zusammen gehen. So, ne, das, also aus einer weniger großen Hektik heraus, aus dieser bam, 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 1000 Impressionen, was unsere Kids ja gut können und aushalten. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir echt viele Generationen nebeneinander sind, und ich kann da nur von mir sprechen. Ich finde das toll zu wissen, dass ich es könnte, aber my preferred choice wäre eigentlich, so wie es jetzt gerade passiert, entweder fahre ich nach Kitzbühel für einen Monat oder nach Rügen für einen Monat und arbeite von dort und treffe aber immer wieder Menschen, die auch irgendwie ähnliche Ziele haben, an denen ich merke, dass ich auch irgendwo eine Wirksamkeit habe, wenn ich mit denen arbeite.
Wie machst du es denn, wenn du an einem Ort bist? Schaust du auch, dass du mit neuen Leuten in Kontakt kommst, selber wieder weitere Impulse daraus zu ziehen für deine Arbeit?
Ja, 100%. Also tatsächlich ist bei mir mittlerweile so, dass ich tatsächlich bei Events schon sage und probiere, wie kriege ich meine Message eigentlich so kommuniziert, dass möglichst viele sie hören und ich nur Menschen treffe, wo ich merke, okay, dass da, ne, also das ist eine Faulheit, die ich da habe, wo ich sage, Achtung, Mensch, ich sende lieber und guck dann, macht das Sinn, als wenn ich jeden Einzelnen ansprechen muss, weil ich einfach, da ist wahrscheinlich dieser BWL-Aspekt, Transaktionskosten in meinem Kopf so hoch. Was ich aber, ich bin grundsätzlich, glaube ich, und das verändert sich ja eigentlich auch nicht, eher introvertiert und hätte dieses muss ich Menschen, möchte ich mit Menschen und so. Und da habe ich halt total, das habe ich wirklich komplett gelernt, dass du durch die 2, 3 einfach standardisierten Sätze etwas anstößt und du profitierst halt einfach davon und du kannst auch ausschließen für dich, ob es irgendwie sinnvoll ist, ob es Spaß macht oder nicht. Aber dieses, hey, wie geht's dir oder was machst du eigentlich, ist eine, vielleicht eine total blöde, naive, gerade ne, Mecklenburg-Vorpommern, aber muss jetzt auch nicht sein. Also komm hier, wir können mal den oberflächlichen Kram jetzt hier mal lassen hier mit, wie geht's dir so, du willst es doch gar nicht wissen. Es ist ja auch gar nicht so gemeint, weil manchmal meine ich ja einfach nur, lass mal starten miteinander. So, und das finde ich ist auch was, was man aus Amerika da irgendwie mal sich angucken könnte, weil dann plötzlich du auf so Vibes bist oder Frequenz bist, dass du siehst, ob es klappt oder nicht. Und das muss ich sagen, hat mich aus der Komfortzone, das war ganz hilfreich. Da versuche ich das immer. Ne? Das versuche ich immer, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das, ja, das tue ich. Ja.
Ja. Und das hat mit Lernen ja auch viel zu tun.
Total.
Ja. Ich lerne ja auch sehr viel, auch durch diesen Podcast, den ich machen darf und durch die Gespräche. Ich kann natürlich viel lesen und finde auch verschiedene Arten zu lernen cool, aber ziehe am meisten aus Gesprächen, habe natürlich auch das Privileg hier, dass ich mir die Leute aussuchen darf, mit denen ich über genau das spreche, was mich so interessiert. Aber da ja aktuell so viel passiert, ne, alleine was KI angeht, jeden Tag kannst du dir da irgendwo ein Update reinpfeifen. Wie schaffst du es da auf dem Laufenden zu bleiben? Also wie filterst du, ist eigentlich die Frage.
Irgendwann habe ich vor 4-5 Jahren hatten wir, oder das war sogar noch bei Siemens, glaube ich, hatten wir diese Diskussion, oh krass, unsere Kinder kommen damit klar, dass sie 250 ungelesene WhatsApps haben. Ne, weil wir so diese Einstellung hatten, Achtung, ich muss das unter Kontrolle haben.
So Inbox Zero.
Genau, also ich, oder so als Anspruch, ne? Und das kommt natürlich auch aus dieser Fließband-Nummer noch, geh da rein und ich räume da auf. Und wenn ich sage, ich habe aufgeräumt, dann ist wirklich sauber. So, ne? Und das gleiche irgendwie so, na, E-Mail-Postfach ist ja irgendwie genauso, oder WhatsApp ist genauso. Ich glaube tatsächlich, dass ich immer mehr in der Gegenwart lebe. Ich habe ganz viele, also ich ziehe mir total viel Makrotrends-Zeug rein, versuche zu kombinieren, finde verschiedene Perspektiven total spannend, höre ganz viel Blinkists, Zusammenfassungen von irgendwie ganz verrückten Themen und kombiniere dann für mich so ein bisschen, weil mich da immer manchmal auch Spaß macht. Es macht mir einfach Spaß. Ich glaube, ich würde es nicht tun, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Und damit habe ich ein gutes Gefühl, dass ich immer irgendwie so gut gehe, weil gerade, also genau wie du es sagst, wenn ich den Anspruch hätte, bei KI dabei zu bleiben, dann müsste ich ganz viele andere Sachen nicht tun. Und da umgebe ich mich mit Leuten vielleicht. Das wäre jetzt irgendwie schon so ein Schlauberger Kommentar, ne? So, ich umgebe mich mit Leuten, die das können. Aber das stimmt gar nicht, weil ich eigentlich eher so dabei bin. Ich habe ein Abo für ChatGPT und bin immer wieder überrascht, wie viel schlauer die Antworten sind als meine. Und denke so, oh Gott, das kannst du ja irgendwann nicht mehr kontrollieren. Ich glaube, der größte Hub, und das wäre so echt, das wäre jetzt kein Schlauberger, sondern überzeugter Kommentar, die verschiedenen Perspektiven, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Das würde jedem immer nur sagen, Achtung, zieh dir mal eine andere Perspektive rein. Und das kriegst du ja in dem Podcast ja auch mit. Und das ist halt total spannend, das zu lernen, dass es Unterschiede gibt. Weil dann halt kommst du in ein Grundmuster zurück und sagst, vielleicht ist meine nicht die einzige. Vielleicht ist eine andere noch da, die mein Problem löst. Also, ne? Und dann kommt auch dieses, wie geht's dir? Vielleicht auch leichter, ernster, vielleicht auch leichter. Weil die Erkenntnis ist da, ich kann es gar nicht mehr kontrollieren. Ich kann diesem Anspruch, der vielleicht irgendwo da ist, gar nicht mehr genügen. Und da sind die Kids ja schon viel cooler. Also ich bewundere meinen Sohn, wie easy der mit den Inhalten in der Schule umgeht. Also ich weiß gar nicht, ob sie ihn so richtig interessieren, der nimmt es so mit, aber ist jetzt also weit davon entfernt, richtig super zu sein, also nach dem Schulsystem, nach der Schulsystem. Ich bewundere nur seine Lässigkeit. Ich war anders. Also mir war das noch alles sehr, sehr wichtig, wie da Bewertung und sowas kam und Zensuren. Und das wurde auch zu Hause anders bewertet, wenn da mal eine 3 oder eine 4 kam.
Ja.
Und ich glaube, seine Lässigkeit kommt auch dadurch, dass er das halt irgendwie alles versteht. Aber da muss ich schon sagen, da machen wir uns vielleicht auch als Generation noch einen anderen Druck als diejenigen, die damit aufwachsen.
Ich würde gerne nochmal mit dir über unsere Gesellschaft sprechen, die ja mittlerweile auch sehr, wie soll man sagen, unterschiedlich ausgeprägt ist, auch was das ganze Thema neues Arbeiten angeht, beziehungsweise was überhaupt Arbeiten angeht. Ja, also wir sind ja in Sphären unterwegs, in denen viele Menschen sich leidenschaftlich mit neuen Arbeitsformen und Tools und so weiter beschäftigen und ausprobieren und irgendwo hinfahren, da Leute treffen, virtuelle Realitäten etc. Und dann gibt's wieder andere, die davon weit entfernt sind, die vielleicht manchmal auch nicht die Möglichkeiten haben. Ich war hier kürzlich in Rostock bei den Baltic Work Days vom Fraunhofer Institut, habe das moderiert und da war dann der Personalchef von Liebherr. Und der sagte, naja, ich kann den Leuten in der Produktion gar nicht so viel ermöglichen, auch wenn ich es vielleicht gerne würde. Ich erlebe also fast manchmal auch so eine so eine zwei Lager. Einmal so die ach cool, jetzt entwickelt sich so viel, auch das ganze Thema KI und was machen wir damit? Und die anderen dann, oh, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also ich treffe auch Leute, die einfach mit ChatGPT noch nie irgendwas gemacht haben. Und für mich ist das dann so krass, in meiner Bubble ist das halt dann normal. Aber ich würde es aber schade finden, wenn wir so auseinanderdriften, weißt du, was ich meine? Also wie kommen wir, wie bleiben wir zusammen, ist eigentlich auch die Frage.
Wäre ja wieder, also grundsätzlich vom Mindset her, sich dem dessen bewusst zu sein, ne? Also das, was du gerade sagst, und ich finde das Beste, um sich da zu erden, ist, und das deswegen glaube ich ja an Europa der Region und nicht der Staaten, sondern an Europa der Region. Das heißt, wenn wir die Computer jetzt hier zumachen, dann bist du in Rostock und ich erstmal in Berlin und ich gehöre aber irgendwie gefühlt gerade zur Vorpommern-Rügen. Und das heißt, welche Probleme haben wir denn da und wer setzt sich wie ein? Und da kann ich es einfach am Anfang, da kann ich es nur so formulieren, wie ich es am Anfang versucht habe für deine Tochter, weil es wäre bescheuert, wenn ich mit meinem Wirtschaftspsychologie oder Berliner Startup-Zeugs da loslegen würde, sondern wir müssen gucken, was ist unser gemeinsames Warum. Und das gemeinsame Warum definiert sich dadurch, dass die Leute sagen, Achtung, was sind denn unsere Probleme? Also das fände ich jetzt schon sehr, sehr wichtig. Und dann brauchst du halt den Mut zu sagen, okay, erzähl mal die Probleme. Also welche Angst habt ihr denn? Also wir wissen es ja jetzt gerade überall. Also das Dümmste, was wir machen konnten, war eigentlich den Leuten von autonomen Autos zu erzählen, weil keine BusfahrerInnen mehr da sind jetzt. Ne? Also keiner will mehr diesen Job machen. Und du siehst halt, überall gibt es das große Problem, weil wir irgendwie zu laut geschrien haben über KI und was weiß ich. Und jetzt will ja keiner mehr die Lager einräumen und will keiner mehr Busfahren kassieren und was weiß ich alles. Und dann wundern wir uns, ne, warum das so passiert, weil die einen gehypt werden und die anderen nicht da sind. Und ich muss sagen, Regionalentwicklung ist dann ein gutes Thema. Wie kommen wir denn eigentlich vorwärts, wenn es nur unseren Kiez, wenn es nur unsere Stadt, nur unsere Region gibt? Und da haben wir uns halt gesagt, 1300 Regionen, landkreisähnliche Regionen gibt es, 90% sind ländlich, die fangen alle an, die haben alle plötzlich eine Riesenchance, Digitalisierung, ortsunabhängiges Arbeiten, was du alles gesagt hast, Energie, Bildung, alles dezentral verfügbar. Und jetzt fangen wir alle am Whiteboard an oder wir vernetzen uns irgendwie und gucken mal, dass wir so miteinander sprechen, deswegen brauchst du einen Moderator, Übersetzungsrunde, dass wir die Probleme regional lösen. So, und Gemeinwohl, ne? Also diese ganzen Themen, die aber so übersetzt werden müssen, was ist dann eigentlich Gemeinwohl? Naja, wann wärst du zufrieden? Und dann, das ist total individuell, das ist Wahnsinn, das ist so viel Aufwand, weil es wie im Unternehmen so eine individuelle Diskussion notwendig ist, aber dann hast du auch Loyalität. So, das heißt, die Person, die in Lied so darüber meckert, dass der Fahrplan immer wieder als Papierschild sagt, Achtung, der Zug, der Bus kommt heute nicht. Aber sie ist da hingegangen und deswegen meckert sie und zu Recht. Und plötzlich denkt sie aus dem Meckermuster heraus, irgendwas wählen zu müssen als Frust. Beweisen so. Statt ihr zu sagen, Achtung, was sind denn eure Themen? Na, das kann man ja auffangen, ne? Indem man weiß, okay, hast du irgendwie Online-Zugang oder so? Guck mal hier, da ist dieser Link, da kannst du das alles sehen. Und solche No-Brainer, diese Frustration in eine, ich bin dabei, ich übernehme Verantwortung, ich mache das gerne, weil ich glaube, das nehme ich für mich auch die nächste Stufe bei diesem. Ich habe 2015 Corporates und Startups gemacht, ne? Und dann war ich erst der arrogante Corporate, dann habe ich allen erzählt, wie toll Startups sind, bis ich gemerkt habe, Achtung, also eigentlich ist meine größte Funktion, dass ich jetzt beides ein bisschen wahr und übersetzen kann, weil beides hat natürlich was Tolles und beides hat große Schwächen. So, und das Gleiche ist mit Regionen oder mit jetzt den Generationen oder den verschiedenen Technologiezugängen, die du gerade beschrieben hast. Ne? Mhm. Das wäre doch toll, wenn wir in ein Unternehmen, kamen wir in der Vacation Live Konferenz drauf, wenn wir Tandems haben, wo wir sagen, Mensch, die Jungen bringen den Alten die Technologiesachen zumindest mal bei. Dann kommt nämlich kein Berater von draußen, den keiner kennt und der auch wieder weg ist, sondern innerhalb des Unternehmens kommt ein Zusammenhalt und dann erzählen aber auch die Erfahrenen zu dem Domain-Know-how des Unternehmens, warte mal, bevor ihr hier irgendwas digitalisiert, wisst ihr eigentlich, warum wir die Prozesse so gemacht haben? Und das, ich glaube, dieses Zusammen, das ist vielleicht noch die Funktion, die, wenn irgendwie Management oder Führung da noch irgendwo notwendig ist, ist das genau für sowas. Also zum Übersetzen, zum Sicherstellen, dass keine Polarisierung einstellt, sowohl in Politik als auch im Unternehmen. Ne? Also bloß nicht dieser Blick. Ich war am Anfang ja Digitalisierer und alle haben gesagt, na, ihr seid ja komplett weltfremd. Und ich habe immer von Elon Musk gesprochen. Alle typischen Fehler gemacht. Ne? Ich habe immer, ey, Amerika, Elon Musk und so. Und ich mich gewundert, warum die erst so ein bisschen geklatscht haben. Und als sie dann selbst betroffen waren von, wir müssen jetzt was ändern, haben sie alle gesagt, Nico, du bist doch ein Spinner, das ist USA. Das hat ja nichts mit uns zu tun. So, bis ich verstanden habe, warte mal, dass ich das hier machen darf, liegt daran, dass die Relais bauen, Relaisstellwerke bauen und wir von diesem großen Profit von den Relaisstellwerken hier Digitalisierung machen dürfen. Und das kann man ruhig auch offen ansprechen.
Vielleicht kannst du uns zum Abschluss auch noch mal so einen Ausblick geben. Was habt ihr gerade vor? Du hast vorhin schon so ein bisschen angerissen, große Vision. Woran arbeitet ihr gerade?
Also ständig an diesen drei großen Themen eigentlich, die regionale Transformation von diesen Landkreisen eben zusammenzubringen, also nach vorne zu bringen in den einzelnen Regionen. Und das funktioniert eben nur, wenn wir überall so einen Project-Based-Standort haben. Und wir planen 150, habe ich gesagt, wir sind gerade bei 30, wollen das bis 2026 geschafft haben.
Braucht ja auch eine Menge Personal, ne?
Ja, genau. Das.
Oder wird das alles auch an die KI ausgelagert? Wie bei Klarna.
Okay, ich schreibe mit. Nein, also ich glaube, dass du tatsächlich einige Sachen auf der Customer, auf der Journey des Members tatsächlich automatisieren solltest. Mhm. Aber das eigentliche Kuratieren, glaube ich, ist schwierig. Events sowieso nicht. Aber regionale Transformation beschleunigen ist einer unserer größten Antriebe und der funktioniert halt nur wie in jedem Netzwerk. Je mehr Player da drin sind, desto besser für die einzelne Region. Ne? Wir gehen jetzt in Städte, wir werden demnächst in Dresden, in München auch sein, weil wir glauben, dass unsere Member, die dann ja dazu kommen, auch nach Berge und Strand auch ab und zu mal wieder in die Stadt wollen. Deswegen ist das auch auf der Agenda. Da werden wir keine große Regionalentwicklung machen. Ich will nur sagen, das haben wir als Angebot.
Wie finden das denn die anderen Anbieter, die da schon sind? Also ich kenne das aus Rostock. Da kam dann eine Kette hier dazu. Die Orangerie, kann man ruhig so sagen, die so in mittelgroße Städte ja gehen. Und dann haben so ein paar, die sich das vorher hier so auch aufgebaut haben, gesagt, na toll, die machen das hier irgendwie gerade alles kaputt. Also es ist natürlich auch am Ende, geht es auch ums Geld, ne?
Hundertprozentig, deswegen meine ich ja, das Geschäftsmodell, konzentriere ich mich auf einen Ort und mache den besser, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich Tante Emma bin und daneben kommt jemand, der die Hälfte der Preise sichert oder liefert. Ne? Ich guck doch, wie kann ich mich zusammenschließen, um am Ende unterm Strich was Gutes zu tun. So, ne? Also ich glaube, du kannst heutzutage profitabel wachsen, Nachhaltigkeitsziele erreichen, damit du weiterhin nachhaltig agieren darfst. Also du musst profitabel wachsen, wenn du die ganze Zeit schaust, und das ist ein Risiko, wenn ich nur einen Ort habe, ist es ein Risiko. Also da muss man einfach jetzt auch mal der Realität ins Gesicht.
Und so seid ihr auch flexibler, ne?
Das machen wir ja nicht. Wir machen das ja nicht. Wir gehen ja nicht hin und sagen, Achtung, auf Wiedersehen, sondern wenn eine Community da ist, dann schließen wir uns der an. Wir fangen in einem Hotel an, wo 60 Übernachtungsplätze sind. Ne? Also wo wir einen Coworking Space haben, wo vielleicht 30 bis 50 Leute reinpassen, das ist in der ersten Stufe, verdrängt das niemanden. Ne? So, und deswegen da jetzt so zu agieren, wäre schon wieder überhaupt nicht mein Mindset, sondern kombiniert. Und in den Städten, da ist so ein roter Ozean, da ist so ein starker Wettbewerb. Wir würden niemals, deswegen sind wir bewusst nicht in Städten gestartet. Wir wollen ja bewusst den Sehnsuchtsort der Leute, die in den Städten arbeiten, finden. Und das sind nämlich mal die Berge oder der Strand. Aber die wollen halt nicht die ganze Zeit am Strand liegen, so wie ich damals auch als alter Dorfi nicht, sondern ich wollte in die Stadt. So, und deswegen diese Kombination zu ermöglichen, ist heute ein Privileg. Morgen soll sie für jeden möglich sein. Ne? Und das idealerweise Sinnökonomie verbinden, dass man auch was Gutes tun kann. Und genau, und das Dritte ist dann das ist eigentlich der größte Bergarbeit in der Arbeitswelt, New Work Chat, in der Arbeitswelt ein Verständnis dafür zu bekommen, dass ich mit flexiblen Arbeitsmodellen vielleicht sogar als globaler Vorreiter, also da sage ich jetzt doch mal Deutschland, also wenn wir doch so viele Probleme haben mit demografischem Wandel etc., wenn wir jetzt versuchen, großen Veränderungsschmerz durch alternative Energien zu schaffen, finde ich absolut richtig, ne? Also diesen Weg zu gehen, für postindustriell aufgestellt zu sein, dann muss ich sagen, können flexible Arbeitsmodellen von den steifen Preußen, steifen Deutschen, die wir vielleicht international so wahrgenommen werden, könnten ein großer Wettbewerbsvorteil sein, weil wir dann nämlich tatsächlich auch diese ganze Talente-Thema und Mitarbeiterbindungsthema nämlich wirklich, wirklich führend auf der Welt. Das passiert nicht in Nordamerika, super hierarchisch, alle wollen sie zurückhaben in die Offices. In Asien ganz, ganz kollektivistische Kultur, aber sehr hierarchisch umgesetzt. Da haben wir einen großen Vorteil durch unsere Vielfalt, die wir in Europa haben, und einen großen Vorteil, wenn wir da flexible Arbeitsmodelle tatsächlich als USP uns international packen können. Aber ich spreche da tatsächlich auch mit vielen Leuten, die genau das Gegenteil sagen oder die Probleme zuerst sehen. Ne? Und deswegen, da haben wir einen langen Weg zu gehen. Vocation-Kontingente als solche für die Unternehmen, das funktioniert gut. Und deswegen, da wird die Community auch wertvoller mit jedem, der dazukommt. Aber da wollen wir viel mehr erreichen. Deswegen ist das der größte Berg.
Ja, spannend. Da wünsche ich euch natürlich viel Erfolg weiter dabei. Wir werden das hier auch alles in die Shownotes hauen. Also schaut euch das mal an. Da gibt's auch eine Menge Content und ja, eben auch einen Podcast, ne?
Genau, also unser Podcast, der war erst so ein bisschen in die Richtung, komm, lass doch mal den Unternehmen erklären, warum sie unbedingt flexible Arbeitsmodelle wollen. Das war dann sehr vertrieblich und habe ich gedacht so, da kann ich mich nicht jetzt richtig wirklich motivieren, weil das so 1980 ist. Ne? Also ich gebe dir mal einen Podcast und dann buchst du hoffentlich. Und dann haben wir aber das Problem identifiziert und unseren Zweck auch gefunden. Und das ist tatsächlich diese Unsicherheit nach der Pandemie, die sowohl auf Unternehmensseite da ist, als auch auf Mitarbeitendenseite, also Ansprüche entstehen. Und eigentlich ist dann ein brutaler Konflikt und eine Unsicherheit. Also nehme ich den Call an, du hast vorhin gefragt, ne, wenn ich eigentlich im Urlaub bin, arbeite ich dann oder arbeite ich nicht? In der Pandemie war das ja so, da habe ich das Kind auf dem Arm gehabt und habe trotzdem noch gearbeitet. Und eigentlich gibt es da noch gar nicht so dieses Theorie, alles ist klar. Und da holen wir verschiedene Leute rein, die ihre Ideen und ihre Growth-Hacks dazu erzählen. Und das ist ganz, ganz spannend, da eigentlich sie anzuhören, wo das wie funktioniert hat. Und das passiert bei uns im Podcast, der heißt Freiheit des Arbeitens von überall wie unsere Firma Project Bay.
Ja. Verlinken wir natürlich auch. Zwei Fragen zum Abschluss. Erstens, was hilft dir, produktiv zu sein? Hast du einen Hack, den du mit uns teilen kannst?
Ich bin tatsächlich, also drei Sachen. Ich funktioniere komplett noch über To-Do-Listen, die ich gut strukturiert habe.
Also auf Papier meinst du?
Nee, also digital. Schon als Tool hier, die alte Microsoft To-Do. Wir haben ClickUp und was weiß ich alles, aber tatsächlich habe ich eine Top 3 pro Tag, eine Monatsliste da drin und ich mache OKRs, also für mich auch, also für mich selber persönlich auch, und habe auch eine eigene Glaubenssätze und eigene Jahresziele und da bin ich sehr, sehr durchdekliniert und nehme mir auch die Zeit, das immer wieder zu hinterfragen, ob ich da auf dem Kurs bin und vieles von diesem Regionalentwicklungs Thema und Arbeitsthema, Transformationsthema kommt daher. Also überraschenderweise passiert das ja dann genauso, wie man sich das vornimmt. Und was mir total hilft, weil du vorhin über auch mentale Gesundheit und so gesprochen hast, ich bin großer Fan von Meditation. Also mir hilft das total und ich merke danach, wie viel produktiver ich bin und das natürlich in der Kombination, das wäre 2+, den zum dritten dann so am Meer zu stehen oder tatsächlich auf die Berge zu gucken, das ist dann schon nochmal, das ist schon mal mein, also Produktivität ist nachweislich da, wo du am besten in Form bist oder wo du am liebsten sein willst, ist die Produktivität am höchsten, wenn du eine professionelle Arbeitsumgebung hast. Mhm. Wir versuchen das mit Project Green, mit der professionellen Arbeitsumgebung, aber wenn ich weiß, dass ich Richtung Ostsee fahre, in Prora zum Strand fahre, das Meer rauschen höre und weiß, hier darf ich jetzt gleich arbeiten, da habe ich schon Bock auf Arbeiten dann und das zumindest ein Growth-Hack, den wir auch anderen ermöglichen wollen.
Ja, und das finde ich ja auch das Schöne, ne? Das Menschenfreundliche ja eigentlich, und darum geht es ja auch hier in diesem Podcast, dass wir eigentlich diese Dinge verbinden können. Wir haben sie früher immer getrennt, das Büro war so, sah auch nicht gut aus, man ging halt hin, Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps, und heute können wir eigentlich verbinden das, damit du an schönen Orten gute Arbeit vollbringen kannst. Und die letzte Frage, Nico, kannst du noch ein Buch mit uns teilen? Ich sehe da hinten auch ein paar stehen, ich weiß nicht, ob du da eins rausgreifst oder eins, was du vor einer ganzen Weile mal gelesen hast, was dich in irgendeiner Form beschäftigt und beeindruckt hat?
Das, was ich vielleicht empfehlen würde, was mich damals sehr bewegt hatte oder was mich sehr überrascht hat im Zuge der Wirtschaftspsychologie, war die Kunst des klaren Denkens, diese ganzen Biases, die es gibt, die Verzerrungsmuster. Hat mich sehr, sehr bewegt zu schauen, welche Themen gibt es eigentlich, wo man unbewusst Sachen einstuft oder schlussfolgert, die vielleicht eigentlich ganz anders sind. Und deswegen Kunst des klaren Denkens. Rolf Dobelli ist es, glaube ich, der 2-3 Bücher dazu rausgegeben. Ganz leichte eigentlich zu verstehen, aber spannend.
Sehr schön. Herzlichen Dank. Schön, Nico, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Bis bald, würde ich sagen. Ne?
Definitiv.
In diesem Sinne. Mach's gut erstmal. Ne?
Mach's gut. Ciao. Ciao.
Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes. Folgt Nico mal. Schaut euch mal an, was Project Bay dort auf die Beine stellt. Vielleicht ja auch bald in eurer Nähe. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast, bewertet ihn mit 5 Sternen und schreibt gerne eine kleine Rezension. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch euer Feedback geben. Dazu am besten kurz mal auf meiner Webseite vorbeisurfen, gabrielrath.com. Ihr findet dort auch Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich komme gern als Sparringspartner dazu für eure Projekte, angefangen bei der strategischen Frage, wo soll die Reise hingehen, wie vermarktet ihr euch, wie nutzt ihr LinkedIn Personal Branding bis hin zum Podcasting selber. Und wenn ihr mögt, dann komme ich auch als Speaker auf eure Veranstaltungen, sowohl remote möglich als auch vor Ort. Und ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin bleibt gesund und bleibt connected.